Ho, 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 es ist der dritte Advent. Das Camperman-Gewinnspiel geht in die dritte Runde und heute gibt's einen richtig geilen Preis. 3 VW-Bullis gibt's von uns und zwar von Carrera in ganz unterschiedlichen Looks. Einmal als Jägermeister-Bulli, einmal als Flower-Power-Bulli und einmal in einer Sonderedition für Clubmitglieder, das es nur hier zu gewinnen gibt. Und damit ihr die Dinge auch ausfahren könnt, gibt's dazu die passende Carrera-Bahn obendrauf. Eine digitale Version könnt ihr kabellos steuern, ihr könnt richtige Rennen unterm Tannenbaum fahren und immer schön an uns denken. Um mitzumachen, geht ihr einfach auf die Webseite www.camperman.de. Da findet ihr die Teilnahmebedingungen. Oder ihr guckt mal bei The Camperman bei Instagram. Da seht ihr auch ein paar Fotos zu den Preisen zum Gewinnen. Und ich kann euch nur sagen, ihr solltet mitmachen. Toller Preis. Und falls ihr doch nicht gewinnen solltet, na gut, dann macht ihr nächste Woche nochmal mit. Am 4. Advent gibt es natürlich wieder was zu gewinnen. Ich wünsche euch viel Glück und jetzt viel Spaß mit der Camperman-Folge. Hallo, hier ist der Camperman Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Am Mikrofon ist Henning. Jede Woche gibt es jetzt Inspiration, Service und ganz tolle Ziele, die wir hier vorstellen wollen. In der neuen Folge unserer Camperman Reise Specials haben wir 2 ganz besondere Gäste zu Gast. Maren und Christian waren unterwegs auf Island und erzählen euch, was sie auf der Insel aus Feuer und Eis alles erlebt haben. Worauf man achten sollte, wenn man diese Insel zum ersten Mal bereist und warum Elfen gewisse Bauprojekte auf Island einfach lahmlegen. Also schaltet ein, hört zu und kommt mit auf die Reise nach Island. Es lohnt sich. Viel Spaß.
Ihr hört Camperman, der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen mit Henning und Gerd.
Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier ist der Camperman-Podcast. Heute mal mit Henning allein, aber nicht allein, denn mit ganz, ganz tollen Gästen. Und zwar sind Maren und Christian heute zu Gast, auch bekannt unter dem Namen Road on Board. Die beiden leben seit 3,5 Jahren in ihrem sensationell ausgebauten Camper, aber dazu kommen wir bestimmt noch, und ihrem Hund Alma und bereisen die schönsten Orte dieses Planeten und diesmal möchten wir über Island reden. Hallo, ihr zwei.
Einen wunderschönen guten Tag. Das soll ich guten Tag sagen? Du musst erst
guten Tag passt, glaube ich, ja.
Ja, ja, guten Tag.
Hallo,
dürfen wir auch guten Abend sagen? Ich weiß ja nicht, wie das im Podcast so ist. Also wir haben ja auch einen Podcast, deswegen, aber genau. Wir sagen immer die aktuelle Uhrzeit. Einen wunderschönen guten Abend.
Kann man so sagen. Zumindest ist es hier schon ziemlich duster, ne? Also genau, guten Abend.
Ja, bleiben guten Abend. Ja, es ist ja on demand. Das kann sich jetzt jeder selber aussuchen. Wir können ja auch die Anmoderation genau. Noch dreimal machen nach Tageszeit.
Sehr gerne. Hätten wir auch kein Problem.
Ihr seid gerade in Schweden, oder?
Richtig.
Genau.
Ja. Genau. Wow. Was machen wir? Wir lieben Schweden. Wir haben uns tatsächlich in Schweden verliebt, so die letzten 2 Jahre, glaube ich, so im Sommer. Mhm. Und wollten einfach mal das Land kennenlernen, wenn das Wetter beschissen ist. Mhm. Das heißt, so diese Zwischenzeit zwischen Herbst und Winter, wenn richtig Kacke von oben und unten kommt, da wollten wir einfach mal das Land mal kennenlernen. Und wie cool ist das, da mit dem Camper dann rumzufahren, wenn alle Campingplätze zu haben und du eigentlich nichts kriegst. Von daher ist das gerade sehr, sehr spannend. Es ist sehr kalt geworden.
Ja.
Es ist dunkel.
Dunkel ist es ja, aber ja. Wettermäßig haben wir jetzt noch nicht so.
Nee, ich bin
überrascht. Und
es ist
noch nicht so schlimm erwischt, aber wir fahren ja noch ein bisschen weiter. Also mal gucken, was uns noch erwartet die nächsten Wochen.
Das heißt also, Island ist auch kein Zufall gewesen. Die Nordhalbkugel, die hat es euch schon angetan.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Ja, definitiv. Ja,
vor allen Dingen mit dem Camper. Eine perfekte Camper-Gegend, sag ich.
Ja, cool. Um nochmal auf das antizyklische Reisen zu kommen, sprich, der normale Camper fährt ja im Sommer und sitzt draußen und sitzt sich im Anführungszeichen nicht auf der Pelle und im Auto. Was macht denn euer Vanlife so erfolgreich? Also wie kriegt ihr das hin, 3,5 Jahre zusammen auf Reisen zu gehen auf einer sehr begrenzten Quadratmeterzahl? Was ist euer Geheimnis?
Das erfahren Sie in Folge 2.
Jetzt schon.
Also es ist, oh, puh, das ist verdammt schwierig. Ich glaube, viel ist einfach machen. Das ist ja so, so dieser typische Standardspruch, ne? Einfach machen, wir müssen einfach loslegen. Wir haben es uns ja nicht ausgesucht, wir haben ja nicht gesagt, so wir ziehen jetzt in Camper und dann fertig, sondern das kam einfach beruflich und auch privat tatsächlich hatten wir schon immer Bock drauf. Was ist das Geheimnis?
Naja, vielleicht mal so ganz pragmatisch muss es natürlich vom Beruf her erstmal passen, vom Job her. Das ist ja, also ich sage immer, das ist ein Privileg, dass wir so die Möglichkeit haben oder es uns so hingestrickt haben, dass das halt geht, ne? Dass wir halt komplett online arbeiten. Das einfach vereinfacht natürlich vieles und macht es uns halt möglich. Und dann davon abgesehen kann man natürlich auch sagen, oder es gibt natürlich viele Leute, die sagen, oh Gott, das wär mir viel zu eng und das könnte ich ja gar nicht. Und also nicht nur die Enge, sondern halt auch die ständige Stellplatzsuche und sowas. Ne? Das kommt ja dann auch noch dazu. Es ist schon auch mit Herausforderungen verbunden. Aber wir sind einfach unheimlich gerne immer wieder unterwegs. Wir merken das auch, wenn wir ein paar Tage irgendwo stehen, dann zieht es uns immer direkt schon wieder weiter. Ja, aber so ein Geheimrezept habe ich jetzt auch nicht so parat.
Also Liebe muss das ja sein, oder? Also ich glaube,
so, jetzt ist schon auch im Spiel. Jetzt sind wir voll vor die Wand gefahren. Unsere Antwort hätte aus der Pistole geschossen
ja,
kommen müssen.
Wir haben schon zu lange gezögert.
Verdammt.
Beide.
Wir haben beide gezögert. Ja, genau, sehr gut. Dann schneiden wir raus. Ja, natürlich, es ist Liebe, tiefsitzende Liebe. Ja, also es ist tatsächlich so. Also du brauchst auf jeden Fall eine Person, die genau das mitmacht. Mhm. Das war bei uns beiden irgendwie der Fall, auch wo wir uns kennengelernt haben, war das von Anfang an schon so, dass wir auch mit einem kleineren Fahrzeugen unterwegs waren, einfach sehr, sehr gerne draußen sind und wir funktionieren. Wir haben festgestellt, das sagen wir auch immer ganz gerne in Vorträgen oder Leuten, die uns fragen, wie halten wir das aus als Paar auf so engstem Raum. Wir funktionieren viel, viel besser im Van. Weißt du noch, letztes Mal im Hotel, was ja ein Tiny House war, da sind wir uns schon nach 3 Tagen so ein bisschen so auf den Sack gegangen. Warum auch immer, wir wissen es nicht. Ne? Keiner hatte irgendwie so richtige Aufgaben, weil alles hat irgendwie gepasst. Du musstest kein Wasser suchen, du musstest keinen Stellplatz suchen. Das war alles irgendwie ankommen und langweilig dann direkt schon. Und hier im Van ist es so, dass wir, jeder hat so sein Aufgabengebiet. Wir müssen uns jeden Tag eigentlich neu auf uns einstellen. Und ich glaube, das macht diese Beziehung im Van so erfolgreich.
Das klingt toll. Das klingt wirklich toll. Ich habe immer so den Eindruck, dass auch so eine Konfliktbewältigung, also wenn man mal Beef hat und das bleibt ja nicht aus, wir alle streiten uns und es gibt ja so schöne Sätze, das Schöne am Streiten ist das Vertragen und so weiter und so fort, aber ich glaube, was ja entscheidend ist, ist, dass man den Moment findet und sich austauscht und sagt, du, wir müssen mal reden und so, und das wird ja bei vielen Partnerschaften vielleicht auch so weit ausgeblendet oder umgangen, was im Van vielleicht gar nicht so möglich ist. Habt ihr da so eine Art von Routinen, dass ihr sagt so, du, wir treffen uns einmal die Woche und besprechen die nächste Woche oder habt ihr sowas nicht?
Nein, also wir haben tatsächlich so Aufgabenfelder. Ne? Ich bin tatsächlich der Fahrer von uns beiden.
Also du bist Verkehrsminister.
Genau, richtig. Und Marin ist die Organisatorin der...
Ja, ich plane dann immer und gucke halt, wo wir als nächstes hinfahren und gebe Adressen ein und sowas.
Ja, so kann ich mich in Ruhe halt wirklich so aufs Fahren konzentrieren. Marin plant und taktet so ein bisschen den Tag durch und sagt mir einfach nur, wo muss ich hin? Ja. Da fahre ich uns dann hin und dann funktioniert das eigentlich sehr, sehr gut.
Schön.
Also ich habe das mal versucht.
Außer
also,
in Island, aber da kommen wir später.
Außer,
da war das
außer,
anders.
Da war das ganz anders.
Navigieren.
Ja, da war es auch mit uns ganz anders.
Ja, das auch.
Aber da kommen wir gleich zu.
Aber ich habe mal ein Video von euch gesehen, wo du auf dem Beifahrer sitzt und Faxen machst und Marin am Lenker ist. Also das heißt, ihr teilt euch schon auch das Lenkrad. Es ist nicht so, dass es eine Exklusivveranstaltung ist.
Nee, also selten, wir haben beide tatsächlich einen Führerschein gemacht. Wir haben ja ein sehr, sehr großes, also beziehungsweise schweres Fahrzeug, über 3,5 Tonnen und haben beide den Führerschein gemacht. Das schon, die Voraussetzungen sind also gegeben, aber wir haben einfach über die Zeit festgestellt, also ich fahre im Grunde auch gerne Auto, aber Christian fährt einfach noch einen Tacken lieber und ich bin dann auch einfach auch gerne Beifahrer. Ja. Und aus dieser Idee heraus ist auch dieses Reel entstanden, ne? So, was kann man eigentlich als Beifahrer alles für Scheiß machen oder halt positive oder sinnvolle Dinge manchmal auch. Ne?
Wenn man lang kein Beifahrer mehr war.
Ja, genau, so das ungewohnt ist als Beifahrer. Ja.
Also ich bin immer so einer, der sagt, so Marin, jetzt fahr du mal. Ne? Ich möchte halt nicht dann irgendwann mal, wenn es dann heißt, so du lässt mich ja nie fahren. Ne? Und dann frage ich immer so, Marin, so jetzt fährst du mal. Ach ne, ich habe einfach jetzt keine Lust. Maren hat so manchmal so einfach keinen Bock, Auto zu fahren und sitzt sie daneben und guckt lieber raus, was ich absolut verstehen kann.
Ja.
Aber ich bin tatsächlich der Typ, ich meine, gut, Kfz-Mechaniker, ne? Ich liebe Autos, ich liebe den Sprinter, ich liebe den, so wie wir den gebaut haben, ich fahre den ultra, ultra gerne. Und dieses Zepter lasse ich mir dann tatsächlich auch immer schwer aus der Hand nehmen. Von daher, ja, eingespieltes Team, würde ich ganz einfach sagen.
Ja, auf jeden Fall.
Klingt
ja,
so. Passt so. Und ja, wir wollen ja auch über Reisen und Urlaubsziele reden. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist die Planung und die Ideengabe dann eher so die weibliche Domäne. Das heißt, ist Island auch deine Idee gewesen, Maren?
Also die grundsätzlichen Ideen, die haben wir, glaube ich, eher so gemeinsam. Ne? Das ist eher aus einem aus einem Lagerfeuerabend entstanden, ne? Dass wir mit Freunden zusammen saßen, also tatsächlich jetzt speziell die Island-Idee, und zwar mit Freunden, die schon mehrfach auf Island waren. Und die fahren eigentlich so in regelmäßigen Abständen, so alle 2 Jahre fahren die nach Island und haben uns irgendwann mal gefragt.
Müssen die Loben erwähnen, Tabea und Alex, genau. Und niemals ohne Norden.
Wäre ich jetzt noch drauf gekommen.
Grandioses Pärchen.
Könnt ihr auch grüßen, ist kein Problem.
Ja, liebe
die
Grüße.
Die allerliebsten Grüße, auf jeden Fall.
Ohne die beiden würden wir nicht hier sitzen, die beiden würden wir, glaube ich, Island-Vorträge nicht halten können.
Genau, das meinte ich auch eben. Also das war einfach eine grandiose Voraussetzung, weil wir da die allerbesten, am besten vorbereitetsten Reiseführer dabei gehabt haben.
Im Endeffekt, warte,
man sich
warte,
nur
du musst,
vorstellen kann.
Du aber, musst, es gibt noch so einen Twist in dieser kleinen Geschichte. Wir hatten einen Dobermann. Der war sehr, sehr groß und der ist leider, wo wir den Sprinter dann gekauft haben und unseren dritten Van quasi ausgebaut haben, ist der leider verstorben. Dann haben wir Hundepause gemacht und dann stand so im Raum, die Hundepause ging nicht lang, wir haben es nicht lang durchgehalten ohne Hund.
2 Jahre, genau.
2 Jahre, genau. Und dann stand so im Raum, komm, lass uns alles bereisen, was wir mit dem Hund nicht können. Also welches Land können wir mit dem Van bereisen, wo aber der Hund nicht mitkommen kann? Mhm. Ja, weil der Plan widerstand, so einen Hund zu holen. Und da war natürlich, Island stand ganz, ganz oben. Ja, da kommen wir bestimmt auch noch gleich zu.
Auch schon lange eigentlich, ne? Aber war immer halt quasi eigentlich utopisch, weil mit Hund ist halt schwierig.
Ja.
Klär mich kurz auf, genau, ich so kenne die Hintergründe zum Hund und Island nicht. Also das ist doch schon ein konkreter Punkt. Also was ist da nicht
Quarantäne.
Erlaubt? Ach so.
Also Quarantäne.
Ja.
Also der Hund muss in Quarantäne. Und das Schlimme dabei ist, es ist so Minimum 3 bis 4 Wochen.
Hui.
Es kann aber durchaus passieren, dass das wird vor Ort dann entschieden, dass dann quasi ein Tierarzt kommt oder der Veterinär quasi kommt und sagt, pass auf, dein Hund kann jetzt 5, 6, 7 Wochen hier bleiben, bevor er dann wirklich erst auf die Insel darf oder halt dann aus der Quarantäne raus. Und das ist für uns immer grundsätzlich No-Go gewesen.
Ja, verstehe.
Also absolut. Also das war auch damals beim Fliegen, glaube ich, ist das auch so, dass ich würde den niemals in eine Box sperren und da unten in diesen Container da reinschieben.
Ja.
Also sobald man sich für einen Hund entscheidet, ist auch alles für den Hund einfach da und man macht gewisse Dinge einfach nicht mehr.
Ja.
Und das war so die Idee dahinter und wir haben eigentlich schon immer Hunde gehabt und von daher haben wir gesagt, bevor wir uns jetzt einen Hund holen, bevor wir ihm das tolle Vanlife zeigen, was auch wirklich geil funktioniert mit dem Hund, werden wir aber trotzdem Länder machen, wo das halt einfach nicht geht. Und das ist Island, ist da leider eins von diesen Ländern.
Ja, aber das ist doch, klingt doch, als hätte es so sein müssen und Alma hat jetzt auch zwar was verpasst,
voll.
Aber ich meine, die erlebt ja jetzt Schweden mit euch, das ist doch auch schön, toll. Okay, also die Idee ist am Lagerfeuer entstanden, ihr habt dort bestimmt ganz tolle Informationen gekriegt, wo ihr gesagt habt, okay, dann los, aber wie seid ihr rübergekommen?
Also erstmal gab es so die Planung, ne? Es gab erstmal so die Planung am Lagerfeuer und dann hieß es so von unseren Experten, von der lieben Tabea und dem Alex, die uns halt dann sagten, pass auf, bevor ihr losfahrt, ihr müsst das Fahrzeug wasserdicht machen, ihr müsst gucken, dass die Getriebeleitungen nach oben gelegt sind und dies und das. Es gab eine Menge Vorbereitung, weil wir ja tatsächlich auch Offroad fahren wollten, also ins Hochland. Wir haben einen Allradsprinter und da gab es tatsächlich plötzlich große Vorbereitung und uns wurde gesagt, holt euch ordentliche Klamotten und richtig feste Schuhe und richtig feste, ordentliche Schuhe. Dann haben wir uns tatsächlich Wanderschuhe erklären lassen und sowas. Und da ging uns, glaube ich, zum ersten Mal so ein bisschen der Stift. ne, da ging es dann zum ersten Mal los, so, was ist denn jetzt los? Wie verrückt ist das denn jetzt? Ne? Wir mussten alles an Klamotten mitnehmen. Wir mussten das Auto technisch vorbereiten, was wir dann auch gemacht haben, auch Werkzeug mitnehmen und so weiter und so fort. Und dann ging es als allererstes erstmal an die Fährbuchung. Das ist ja sowieso so ein Riesending. Wir halten darüber auch einen tollen Vortrag, wo es wirklich darum geht, so wie wir das jetzt so bei dir so im Podcast machen. Wir waren die Oberidioten. Die Oberanfänger.
Island für Dummies sozusagen.
Island für Dummies.
Also Island für Anfänger heißt der Vortrag auch, ja. Weil wir wirklich da von null anfangen und so, was muss man da eigentlich alles beachten? Ne?
Und mit allem, was uns gesagt worden ist, standen wir erstmal da wie so, was ist denn jetzt los? Ne? Und dann haben wir die Fähre gebucht und dann haben wir natürlich gesagt bekommen, nehmt ein Zimmer, auf jeden Fall nicht im Gang, sondern quasi mit Fenster draußen, weil es halt eine 3-Tages-Tour ist. Und dann haben wir gesagt, okay, das machen wir. Und dann habe ich so gesagt, so, oh ja, hier, guck mal, Essen all-inclusive können wir ja mitnehmen. Nee, mach das bloß nicht. Und ich sage, warum müssen wir denn Essen nicht mitnehmen? Wenn ihr die ersten 2 Stunden auf der Fähre seid und ihr kriegt die... Wie sagt man dazu? Diese Reisekrankheit, diese
Kotzeritis.
Ja. Ne? Dann habt ihr 3 Tage nichts von eurem Essen. Und das ist natürlich nicht billig. Ne? Und das ist so ein Punkt, so wo ich so mir, ah ja, krass, wie schlau. Natürlich, buche auf so einer Fähre nicht das Essen mit, weil es kann ja passieren, dass du gar nicht zum Essen kommst, wenn du 3 Tage lang auf dem Schiff bist.
Du kannst es ja trotzdem vor Ort auch noch was bestellen. Ne? Man soll es einfach nicht vorbestellen. Das macht auf jeden Fall Sinn.
Die nächste Frage war dann so, Wellengang und so. Ja, das kann schon, also da wurde uns noch nicht so viel verraten. Aus gutem Grund, weil das kann schon ultra heftig werden. Nach Färöer geht es dann so richtig los. Offenes Meer und richtige Wellen. Dazu später mehr. Die Hinfahrt war super. Die Rückfahrt nicht ganz so. Von daher war das ein mega geiler Tipp, halt diese Fähre zu buchen. Also alles im Zimmer an Luxus mit einholen, was man haben kann, damit es einfach ein bisschen angenehmer ist, auch wenn es einem schlecht geht, dass man Zugang zu allem hat, aber wirklich kein Essen mit buchen. Genau. Dann haben wir gebucht und dann hat uns schon mal als erstes der Schlag getroffen. Das war schon der erste große Schlag, weil wir haben ein Auto, was 8 Meter lang ist, also 7,40 Meter mit Anbauteile sind wir bei fast 8 Metern, wiegt über 3,5 Tonnen. Und da kostete die Fährfahrt hin und zurück, was haben wir bezahlt, im Sonderrabattmodus 3.900 Euro.
Ja.
Ne? Okay. Sonderrabattmodus war...
auch eine wichtige Information, weil wir direkt... fast ein Jahr vorher schon vorgebucht haben quasi. Genau. Das wird nämlich dann so übers Jahr, bis man halt kurz vor der Abreisezeitpunkt ist, wird es halt dann teurer dementsprechend. Das ist auch eine wichtige Information.
Ja,
aber das war natürlich happig. Und dann gibt es natürlich erstmal eine Anzahlung. Und dann hat man aber die Möglichkeit, das ist ja das Schöne daran, dass das so weit im Voraus ist, nicht nur, dass man eine lange Vorfreudezeit hat, sondern dass man auch
Sparzeit.
Dann quasi ein bisschen drauf hin sparen
kann. Du hast 12 Monate Zeit.
Tut sich nicht mehr ganz so weh wie... wie wenn man alles einen Schlag zahlt, so von jetzt auf gleich.
Ja. Und das war ganz spannend. Und der Vergleich zu dem Preis, also quasi, wir haben das mal durchgerechnet, bei normal wäre unser Fahrzeug so 4.500 hin- und zurückfahrt mit Zimmer, allen drum und dran. Alex und Tabea, die mit einem
Pickup
mitgefahren sind und einer Aufsetzkabine, also ein sehr kurzes, kleines Fahrzeug, also fast noch PKW, die haben 2,7 bezahlt.
Hm. Ja, und also daran sieht man, ein deutlicher Unterschied.
Da sieht man so den Unterschied, also für ein Wohnmobil unter 3,5 Tonnen mit 6 Meter Länge wirst du so ungefähr bei 3 liegen. Irgendwie sowas. 3,2, irgendwie sowas im Dreh.
Also mit einem Jahr Vorlauf in der Buchung.
Genau, auf jeden Fall.
Ja.
Das können wir tatsächlich jedem empfehlen. Lange, lange vorplanen. Erstens kriegt man noch Plätze, kann sich die Zimmer noch so ein bisschen aussuchen. Mhm. Und es ist auch sicher, dass man einen Platz bekommt. Ne? Wir haben gehört, dass es auch eine zweite Fähre geben soll. Also das ist ganz spannend, das wusste ich auch nicht. Es gibt tatsächlich nur eine Fähre, die 2-mal pro Woche hoch und runter fährt.
Genau, die fährt einmal... Ja, die pendelt halt immer hin und her. Also dann immer diese 3 Tage. Das ist ja nur einmal. Mhm. Einmal die Woche.
Genau, einmal die Woche. Also anderthalb Mal irgendwie so.
Einmal hin und einmal zurück.
Ja. Wo startet die und wo kommt die an? In Reykjavik?
Nee, die startet in Hirtshals in Dänemark, da ganz oben, wo man ja auch nach Dänemark kommt. Mhm. Und kommt an in Seydisfjörður, wenn ich das jetzt hoffentlich richtig...
Das hast du toll gesagt. Ich hab mich
das
die
klingt
ganze
jetzt gut, aber keine Ahnung, ob es richtig ist. Das ist jedenfalls komplett an der anderen Seite quasi. An der Ostküste kommt man ja an.
Ja.
Reykjavik ist ja quasi auf der anderen Seite.
Ja,
ne? So südwestlich.
Ja, ja. Ja, okay,
genau.
Okay. So, dann
ja, ganz kleines Örtchen und da legt einfach diese riesige Fähre an. Ja, und als wir da ankamen, haben wir halt gesehen, dass da erstens, glaube ich, eine Umgehungsstraße gebaut wird, dass man halt nicht mehr durch den Ort muss und tatsächlich auch ein zweiter Fähranleger. Also da wird dann also jetzt wohl eine zweite Fähre geplant. Genau. Keine Ahnung, ob das inzwischen schon der Fall ist, dass es die schon gibt. Das ist krass, insofern kommen wir später noch drauf zurück.
Wenn es um Thema nicht so gute Seiten von Island geht, was sehr, sehr spannend ist, weil Island sich gerade oder schon seit Jahren eigentlich so im touristischen Umbruch befindet, was wir auch tatsächlich gespürt haben, aber dazu später mehr. Ja, was ich sehr schön fand, was ich ziemlich krass sogar fand, war dieser Zwischenstopp auf Färöer-Inseln, genau. Auch für mich. Nee, mache ich nicht.
Schade.
Für mich ein sehr, sehr schwieriges Wort. Fand ich mega geil. Das war ein Zwischenstopp von 6 Stunden. Man muss wissen, dass auch die Färöer diese Fährlinie tatsächlich nutzen zwischen Deutschland und Island, damit die halt auch auf ihre Inseln kommen oder von Island auf Färöer und so weiter und so fort. Das fand ich ganz, ganz spannend. Das heißt, sie macht dort einen Zwischenstopp. Die Fährlinie ist eine Färöer-Fährlinie. Das höre ich aber auf. man hat leider nur 6 Stunden Zeit, was bedeutet, du gehst halt vom Schiff und vertrittst dir mal die Beine und schaust dir mal die Insel und das Hafengebiet so an, wirklich ultra, ultra schön. Da kriegt man schon mal so einen leichten Eindruck, was einen auf Island erwartet. Ist noch mal viel, viel krasser als Schweden und Norwegen, was ich persönlich nicht gedacht hatte. So wer Norwegen kennt und Schweden kennt oder Finnland kennt, man denkt dann immer, okay, was erwartet mich weiter oben noch? Und es geht noch viel, viel krasser. Also wirklich, hat mich umgehauen. Und dann kommt das Schöne, wir haben die ganze Zeit von der Fähre gesprochen und da muss ich so ein bisschen korrigieren, weil es ist nicht wirklich eine Fähre. Es ist ein Ausflugsdampfer wie eine kleine AIDA mit einem Autodeck unten drin. Genauso ist dieses Ding. Also du hast Restaurants, du hast Kino, du hast so Spielhöllen, du hast so Playstation-Räume, du hast, was gibt's denn noch alles? Was sehr, sehr toll ist, es gibt ein Aussichtsdeck, was komplett verglast ist, riesengroß, mit einer Bar in der Mitte. Und an diesen großen Fensterflächen sind so Liege-Couches, also nicht so eine Couch, wie man sich zu Hause hinsetzen würde, sondern richtig zum Langliegen und davon ganz viele. Und das heißt, du kannst, wenn du aus den Inseln Richtung Island fährst du durch diese ganzen vielen kleinen Inseln durch und das, glaube ich, so 6-7 Stunden lang. Und das dann oben auf dem Deck, das war
phänomenal.
Das
ohne
war die Reise schon wert.
Noch gar nicht erst auf Island waren.
Ja. Also und das war so der Moment, wo wir so gedacht haben, also die 4.000 Euro haben sich quasi jetzt schon voll gelohnt.
Sehr gut.
Das war jetzt schon.
Wir sind noch gar nicht am Ziel.
Genau, wir sind noch gar nicht da, aber es hat sich schon voll gelohnt.
Cool.
Und wenn du dann weißt, dass du weiter weg bist und dein Fahrzeug quasi unter dir im Schiff mit dabei hast, dann steigt natürlich auch die Vorfreude. Kleiner Fun-Fact an die lieben Zuhörer, die Tiere lieben, die sollten jetzt ausschalten. Kleine Triggerwarnung. Wir haben auf der Fähre vor den Färöer-Inseln etwas Spannendes gesehen. Eine Geschichte, die wir recht selten erzählen. Und zwar schießen die vom Wasser aus Möwen. Die fahren mit so einem kleinen Boot raus, mit so einem kleinen Motorboot oder so einem kleinen Schifferkahn. Und dann nehmen die sich eine Schrotflinte und wenn da eine Möwe ist, dann schießen die da drauf. Und dann fallen die ins Wasser, dann sammeln die ein. Und wenn die so 10, 20 Stück haben, dann fahren die zurück in den Hafen. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was ist denn hier los? Ja, das war ganz gruselig, ganz suspekt. Und dann haben wir herausgefunden durch Googlen, dass das eine Grillspezialität auf den Färöer-Inseln ist.
Möwe
also
auf
man
Toast.
Man kennt das ja, diese Möwe auf Toast, genau. Man kennt ja so ein bisschen, ne, so mit, wie sagt man, mit Walen ist ja immer so ein großes Problem bei denen tatsächlich. Aber das gehört bei denen ganz normal dazu, weil man muss sich vorstellen, das ist eine Inselgruppe, die eigentlich von dem lebt, was das Meer hergibt oder was halt da gerade rumfliegt. Fand ich ultra spannend. Abgefahren. Fand ich richtig, richtig krass. Mhm. Und ja, deswegen sagte ich so, diese Fährfahrt hat nichts mit einer Fähre zu tun, sondern ist wirklich ein spannender Ausflug gewesen.
Wir waren vorhin bei der Vorbereitung und wenn man in nördliche Gefilde fährt, dann hat man ja häufig auch immer das Thema, dass wenn man Alkohol trinkt, dass der dort super unerschwinglich ist, wie vielleicht auch manche andere Lebensmittel auch. Seid ihr voll beladen gefahren? Habt ihr euch vorher voll gemacht oder seid ihr einfach drauf los?
Nein, also wir sind tatsächlich drauf los. Wir haben so ein bisschen Grundmaterialien mitgenommen. Du darfst auch nicht so viel mitnehmen tatsächlich. Ne? Da gibt es ja auch Bestimmungen. Ich glaube, Milch und Fleisch ist komplett verboten.
Ja, wir haben schon den Kühlschrank voll gemacht mit Lebensmitteln und natürlich darauf geachtet, dass es keine Milchprodukte sind und sowas. Also schon nach den Vorgaben, also tatsächlich auch irgendwie so veganen Frischkäse und sowas oder überhaupt Käse.
Ja.
Aber man geht natürlich dann sowieso dann vor Ort auch einkaufen. Aber erst, also was das angeht, haben wir uns schon eingedeckt und auch so Basics einfach wie Nudeln und sowas, dass man einfach mal was da hat. Alkohol hatten wir, glaube ich, gar nicht dabei.
Nein.
Haben wir dann mal vor Ort irgendwie mal eine Dose Bier geholt oder sowas, ne? Aber jetzt nicht
für
so.
Für viel Geld.
Ja, tatsächlich.
Für verdammt viel Geld.
Das war
Geld.
Eine sehr clever positionierte
Alkoholverkaufsbude.
Das war sehr spektakulär, ja.
Aber ja, also ich meine, wir wussten, dass wir eigentlich so jeden Tag fahren. Also dass wir diese 3,5 Wochen waren wir, glaube ich, oben auf Island, dass wir halt wirklich versuchen, dieses Land wirklich Harakiri zu durchfahren in alle möglichen Richtungen, die es uns hergibt. Und da ist natürlich so mit Alkohol, ne, wenn du abends mal so ein kleines Bierchen trinkst, abends bedeutet dann so nach 4-5 Tagen sind wir, weiß ich nicht, um 9 ins Bett.
Ja.
Weil
du bist einfach abends dann durch. Du bist einfach völlige Reizüberflutung und man ist einfach nur müde. Und also es hört sich jetzt irgendwie ein bisschen traurig irgendwie an.
Nein, überhaupt nicht.
Nein, das ist tatsächlich
Land,
so. Man ist einfach
das Land
dann
erschlägt dich.
Durch. So, wir haben das vorher uns auch nicht vorstellen können, aber die beiden haben uns das auch gesagt. So, da ist dann abends nicht mehr noch viel mit
draußen sitzen, draußen feiern
oder
und so
irgendwas. Das, nee. Da ist man einfach,
halt
dann geht man ins Bett und versucht irgendwie noch so halbwegs zu verarbeiten, was man alles gesehen und erlebt hat. Und dann geht es am nächsten Tag weiter.
Okay, und ihr wart 3,5 Wochen da. Welche Jahreszeit habt ihr euch ausgesucht zum Reisen?
Auch ein spannender Tipp, den wir gelernt haben, dass natürlich gibt's Hoch- und Nebensaison so ein bisschen. Ne? Es gibt eigentlich eine Hochsaison, eine große Hochsaison. Die ist nicht sehr lange. Die geht von, lass mich lügen, Mai bis August.
Wenn überhaupt.
Danach fährt ja auch die Fähre nicht mehr. Und das hat ja genau den Grund,
nach September, glaube ich, ne?
Ja, genau, nach September irgendwie sowas. Da kannst du auch nicht mehr fahren mit der Fähre. Das funktioniert dann nicht mehr. Wenn du jeden Tag Wellen von 10, 15 Meter hast, dann fahren die einfach nicht mehr.
Verkaufst du auch keine Menüs mehr, ne?
Nein, auch kein Essen mehr. Und keiner hat da wirklich Bock drauf. Und deswegen sind
von August bis September, ne?
Genau, wir sind quasi an uns wurde empfohlen, so nah wie möglich an diese Nebensaison heranzukommen. Man hat noch besseres Wetter. Also das Wetter auf Island ist dann noch halbwegs okay. Da kommen wir gleich noch drauf. Aber das Meer ist dann nicht ganz so krass. Es ist dann schon ein bisschen krasser, aber nicht ganz so krass. Mhm. Wenn man jetzt die Hochsaison nimmt, das kann ich euch, glaube ich, auch so sagen, obwohl wir da in der Nebensaison waren, ist Island wirklich tatsächlich voll. Einfach voll mit Touris, man muss die Fähre sehr weit vorbuchen. Ob man das tatsächlich will, um das Land so zu entdecken, muss man selber wissen, weil vor allen Dingen, man muss ja sehen, dass Reykjavik Flughafen, ne, da werden ja täglich massig Leute hingeflogen, die dann wirklich auch mit Reisebussen dann die Insel bevölkern. Und deswegen haben wir tatsächlich entschieden, oder nicht wir, sondern Alex und der Bär, die haben uns dann empfohlen, dann wirklich, wir machen das so knapp wie möglich an die Nachsaison ran. Das Meer geht dann noch so halbwegs, Wetter geht noch halbwegs und wir haben nicht mehr ganz so viele Touriströme. Und so war es dann tatsächlich auch.
Genau, dafür hatten wir dann tatsächlich auch fast alle Jahreszeiten da, halb kürzester Zeit. Am Anfang sind wir, also wir hatten, das wussten wir, glaube ich, gar nicht zu schätzen in dem Moment, dass wir ankamen, hatten wir wirklich Bombenwetter. Das war fast schon T-Shirt-Wetter, was man ja gar nicht erwartet sozusagen.
Ja.
Und dann ist es relativ schnell sehr herbstlich geworden. Und am Ende hatten wir wirklich auch Winter. Schnee. Da hat es auch geschneit. Und also Schnee, war alles
Minusgrade,
dabei.
Also wirklich alles. Und das innerhalb von sehr kurzer Zeit.
Also das war eigentlich so, was das angeht, perfekt. Ne? Ja. Weil wir ganz viel gesehen haben.
Abgefahren.
Auch wettermäßig.
Abgefahren. Ja. Okay, ihr seid angekommen in diesem kleinen Ort mit einer viel zu großen Fähre und habt euch dann entschieden, die ganze Insel unsicher zu machen. Seid ihr kreisrund gefahren, kreuz und quer? Oder habt ihr wie seid ihr gereist? Welche Richtung?
Also es ging erstmal, wir sind weg von der Ringstraße, ne? Also jeder hat das schon mal gehört, die Ringstraße geht rundherum, einmal durch Island, einmal um Island drumherum, ist eine befestigte Straße, Asphalt, niegelnagelneu, traumhaft schön, kann man auf jeden Fall machen. Bei uns war es aber so, dass unser Alex gesagt hat, nee, wir fahren direkt ins Hochland, es geht direkt rein, direkt Allrad, weil wir so ein bisschen auch da so ein bisschen von den Touriströmen erstmal weg wollten. Ne? Du bist die ganze Zeit mit der Fähre gefahren. Wir waren danach direkt einkaufen, direkt nach der Hafenstadt in dem nächstgrößeren Supermarkt, der auch einfach nur gebrochen voll war, weil halt die Leute, die direkt von der Fähre kommen und sich ausstatten, dann direkt alle erstmal dahin fahren. Und dann siehst du halt schon, wie sie alle auf die Ringstraße fahren und die ersten Tourispots schon anfahren und davon sind wir halt dann weg. Mhm. Ja, das heißt, wir entscheiden uns immer irgendwie so ein bisschen abseits der Tourispots zu reisen. Und das haben wir in dem Moment auch gemacht. Und dann kam eigentlich der erste harte Dämpfer. Also man muss einfach sehen, du kommst auf Island, landest dort und dieses Land haut dich von der ersten Sekunde an um. Das ist einfach, du kriegst das nicht, also du fährst ja aus der Hafenstadt raus und du siehst neben der Straße einfach diesen ersten Wasserfall. Aber nicht ein Popelwasserfall, so ein Bachlauf, sondern halt ein riesiger Wasserfall. Sowas hast du im Leben noch nicht gesehen. Und dann geht's halt schon mal direkt los und du weißt gar nicht, wohin mit dir. Und dann sind wir halt ins Hochland gefahren. Wir mussten noch tanken. Das ist auch ein Riesentipp. Im Hochland gibt's nicht ganz so viele Tankstellen. Das heißt, du versorgst dich wirklich, bevor du ins Hochland fährst, versorgst du dich erstmal komplett tankvoll.
Mach voll tanken.
Reservetank voll. Reservetank ist auch, glaube ich, Pflicht im Hochland. Du musst einen 20 Liter Reservetank dabei haben. Und dann ging es da rein und dann sind wir da reingefahren. Wir haben einen selbst ausgebauten Van, da steckt unser ganzes Hab und Gut und Geld drin und wir leben und arbeiten in dem Fahrzeug.
Genau, wir sind also auch davon abhängig, auch über die Reise hinaus. Also kommen nicht, wenn wir zurück sind, nach Hause und gehen ins Haus, sondern es muss halt hinterher auch noch alles funktionieren.
Genau, und dann fahren wir über diese erste Straße, die ins Hochland hineinführt und ich habe die ersten 3 Meter gedacht, das Auto fällt auseinander. Ja.
Oh.
Es hat nur gescheppert, uns in Dinge entgegengeflogen gekommen. Also man muss sich vorstellen, das ist so fester, wie sagt man, das ist Asche, also teilweise auch Lavagestein und sowas, das ist alles festgefahren. Und wenn man so Dinge über Jahre hinweg festfährt, entstehen so Buckel.
Ja,
und du hast halt eine
Rüttelpiste.
Ja. Ein Waschbrett, genau. Du hast ein reines Waschbrett, das ist knüppelhart. Es hat sehr lange gedauert, bis ich überhaupt mal herausgefunden habe, wie fährt man auf diesem Waschbrett? Also wie fährt man, dass das Ding nicht auseinanderfällt? Und da war so, da gibt's auch eine lustige Story drüber, die habe ich damals direkt auf Insta rausgehauen. Ich sitze dann im Auto und sage, nee, das geht nicht mehr. Na, nach 5 Kilometern hatte ich wirklich Angst ums Auto.
Ja.
Na, und vor allen Dingen bei uns ist das ja, wie Maren schon sagt, na, das ist ja, wir leben hier Vollzeit drin. Wenn auf Island irgendwas passiert wäre, genau, wenn die Küche auseinandergebrochen wäre, die Heizung kaputt oder irgendwas, dann hätten wir halt da gestanden. Und dieses Risiko wollte ich nicht eingehen. Und dann hat Alex von Niemals ohne Norden ist übrigens ganz spannend. Er ist, hoffentlich haut er mich jetzt nicht. Er ist Geologe. Er ist Geograf, genau. Und er kennt sich natürlich mega aus mit den Beschaffenheiten dort. Und der sagte, pass auf, wenn das gar nicht geht, fahrt einfach langsam. Fahrt einfach enorm langsam, tastet euch da dran. Und dann sind wir halt so 5 km/h zuerst gefahren. Und dann ging's. Und da habe ich so gesagt, ach geil, dann haben wir einen Luftdruck ein bisschen runtergenommen von den Reifen, die noch viel zu hoch waren. Dann ging das wieder ein bisschen. Und so haben wir uns mit jedem km/h einfach an diese Beschaffenheit einfach rangetastet, bis wir dann festgestellt haben, wenn du einfach Vollgas 70 oder 80 km/h da durchknallst, dann fliegst du einfach drüber. Es macht erstens viel, viel mehr Spaß und du kannst halt wirklich einfach diese Straße durchknallen. Du kommst viel, viel schneller vorwärts. Und so haben wir das dann gemacht. Aber das war halt auch so ein Learning, wo man, glaube ich, wenn wir alleine gewesen wären, wir wären umgedreht und wären auf die Ringstraße gefahren.
Ja, ja. War auch nachvollziehbar.
Denkst du wirklich so am ersten Tag, das war's. Ringstraße und gut ist.
Genau.
Ist
So aber man muss sich rantasten, man muss das so ein bisschen lernen.
Ja.
Aber auch da haben wir halt auch tatsächlich zum ersten Mal festgestellt, das ist halt auch nicht ungefährlich.
Mhm.
Ja, wenn da was passiert, wenn man in Urlaub ist, wir hatten Strecken, da kommt 80, 90 Kilometer einfach nichts, einfach kilometerlang nichts.
Mhm.
Und dir passiert da irgendwas und du bist da allein, das kann schon wirklich sehr problematisch werden.
Ja. Ja.
Das war... von daher waren wir sehr, sehr glücklich, dass wir unser Expertenpärchen dabei hatten und wir Island halt auch wirklich konzentriert erleben konnten, ohne dass wir auf irgendwelche Karten geguckt haben oder dass wir geguckt haben, wie ist jetzt das Wetter dort oder welchen Stellplatz fahren wir an. Das haben quasi die beiden vor uns gemacht, die vor uns gefahren sind.
Ja.
Und so konnten wir uns tatsächlich auf Wesentliche konzentrieren. Und das ist tatsächlich auch ein Tipp, den ich mitgenommen habe. Man kann es alleine machen, klar, auf jeden Fall. Aber Hochland würde ich immer, wenn ich zum ersten Mal dahin fahre, immer mit zwei Leuten, also mit zwei Fahrzeugen fahren.
Okay.
Und dann ein Fahrzeug, was einen einfach im Notfall rausholen kann oder wenn eins kaputt geht, dass man da wenigstens rauskommt, zur nächsten größeren Stadt fahren kann oder. Das ist so unsere Empfehlung und es ist wesentlich entspannter.
Ja, auf jeden Fall. Also für uns war das tatsächlich die perfekte Ausgangslage, dass wir mit den Zweien gefahren sind. Also einerseits überhaupt nicht ganz alleine, das auf jeden Fall. Und das ist halt natürlich jetzt noch besser gewesen, dass sie sich erstens grundsätzlich auskennen damit. Mhm. Ne? Also sehr viel Erfahrung schon gesammelt haben und dann halt auch schon Orte kennen und halt auch wissen, wie reagiert man jetzt auf unterschiedliche Wetterverhältnisse oder sowas, ne? Und das war einfach Gold wert. Also, und das meinte ich auch eben damit, dass ich in dem Fall nicht die Planerin war, weil in dem Fall sind wir wirklich einfach hinter den beiden hergefahren, was ein bisschen schade ist, weil wir auch gar nicht, deswegen können wir auch keine Orte benennen oder so. Ich bin froh, dass ich Selis fühle.
Kann man eh nicht aussprechen.
Nee, aussprechen sowieso nicht, aber ja. Aber das ist ja, so im Nachhinein denkst du so, ja, wo waren wir denn da eigentlich? Keine Ahnung. Ne? Aber so ganz grob wissen wir das schon. Also ja, letztendlich sind wir schon irgendwie mehr oder weniger auch rumgefahren. Wir sind ja dann schon auch Ringstraße gefahren, das schon. Da hat man dann wirklich auch diesen krassen Kontrast. Christian hat es eben schon gesagt, dass es sehr, sehr überlaufen ist. Aber das findet natürlich alles auf der Ringstraße statt. Ja. Im Hochland siehst du meilenweit, stundenlang kommt dir kein Auto entgegen oder irgendwas. Das ist absolutes Kontrastprogramm, was ja auch fürs ganze Land einfach gilt. Ne? Ja. Du hast da einfach Eis und Feuer und also einfach sämtliche Schnefel. Extreme.
Also
extremer kann es eigentlich gar nicht sein. Und das ist halt immer auch besonders, was die Touristen angeht.
Ich sage immer so gerne, oder was heißt gerne, also man spürt schon nach sehr kurzer Zeit, dieses Land braucht uns Menschen einfach nicht.
Hm.
Das ist diese Naturgewalt, die da stattfindet, die sagt dir, alle 5 Meter verschwindet hier. Ja, das ist wirklich,
du hast hier nichts zu suchen, du kleiner Mensch.
Genau, du bist ganz klein und popelig. Ich mache hier mal die Erde auf, da fällst du rein, bist du sowieso weg. Und so ist das tatsächlich dort. Ne? Ich habe, glaube ich, kurz nachdem wir weggefahren sind, ist ein Dorf evakuiert worden, weil die Erde aufgerissen ist dort. Ne? Dieses Dorf war in 7 Minuten evakuiert. 7 Minuten.
Ja, ja.
Ne? Das sind einfach Leute, die Isländer, die sind drauf eingestellt, die wissen, was es bedeutet, eine Naturgewalt unter sich sitzen zu haben.
Ja.
Und damit können die umgehen. Ne? Und dann siehst du halt so Touris wie uns, die denken, ach komm hier, wir fahren mal mit einem Van über Island. Und dann merkst du aber tatsächlich erstmal, dass wir halt einfach nur ganz klein popelig sind.
Ja.
Und das hat, glaube ich, das hat dieses Land für uns so faszinierend gemacht. Man kann es nicht beschreiben. Also ich erzähle auch in den Vorträgen, versuche ich immer alles irgendwie zu umschreiben und den Leuten zu sagen, fahrt da bloß hin, es wird tatsächlich euer Leben verändern. Aber du kannst es nicht. Du kannst es einfach nicht.
Also wie man es auch nicht fotografieren kann. Du denkst immer so,
ja.
Es ist einfach unfassbar. Du willst es einfangen mit der Kamera und du denkst so, ja, so super. Funktioniert einfach nicht. Ne?
Es geht einfach nicht.
Also die
und du
Reise
weißt
hat
auch schon, wenn du vor Ort bist, wenn du da stehst, weißt du schon, du kannst es zu Hause, du kannst es niemandem sagen, wie krass das ist. Du kannst es einfach nicht mit Worten beschreiben, so, ne? Gibt's einfach nicht.
Und auch die neueste Handytechnologie bringt das nicht. Hat denn die Reise euch verändert, wie ihr reist? Hat sich da was getan bei euch?
Ja,
also. Wir haben uns das auf jeden Fall vorgenommen, ne?
Ja.
Genauso, also ähnlich geht's uns tatsächlich auch nach Schweden immer.
Mhm.
Also schon diese Erfahrung, also überhaupt erstmal diese Erfahrung zu machen, sich so klein zu fühlen, das macht natürlich ganz viel mit einem, ne? Also nicht nur aufs Reisen bezogen, sondern es weckt einfach so ein ganz anderes Bewusstsein nochmal für alles, für die Umwelt, für die Natur.
Ja, es hat uns, glaube ich, näher daran gebracht, wie wichtig das ist, das jeden Tag irgendwie zu genießen und zu erleben tatsächlich auch. Ne? Was passiert da draußen?
Wertzuschätzen.
Ja, wertzuschätzen. Und das ist spannend. Wir haben danach wirklich angefangen, halt auch so, ich sag mal, du hattest ja selber den Alex von Mission to Mars, den hattest du ja auch. Das ist also so solche Reisen, vor allen Dingen in so Gebiete, die so naturmäßig so krass sind, die verändern halt auch das danach. Also wir versuchen immer Naturprojekte zu unterstützen. Wir versuchen extra deswegen den Fingerabdruck einfach so gering wie möglich zu halten, den wir halt auch mit dem Van machen. Und das hat schon viel verändert. Und was ich ganz, ganz stark finde, ist, wenn es uns oder wenn es mir oder wenn irgendwas doof ist, du hast Stress oder sonst irgendwas, wir schließen einfach die Augen und denken nur für einen kurzen Moment an Island zurück. Und dann kommt dieses Gefühl der Einsamkeit und der publich kleinen Dings und dann hast du keine Probleme.
Das relativiert einiges.
Ja. Es relativiert vieles. Ja.
Und dann seid ihr also auf diesem, ja, es sind ja zwei Kontinentalplatten, die da aufeinandertreffen, USA und Europa, ja. Soweit ich weiß. Und dann seid ihr da unterwegs.
Da sind wir drüber gesprungen.
Ja, und also das, auch Baden, also da kann man ja auch tauchen. Also ich habe ein bisschen.
Da kann man tauchen. Also wir haben auch gesehen, da gab es so lustige Schilder, dass Achtung, hier kommt Taucher und dann die parken halt und dann watscheln die mit der kompletten Ausrüstung dann rüber ins Wasser. Wir durften dieses Schauspiel mit ansehen. Wir waren nicht tauchen, weil es ist relativ unspektakulär.
Ja.
Du tauchst halt im klaren Wasser mit Steinen unten drunter.
Ja.
Was das Spektakuläre dran ist, du tauchst halt in dieser Kontinentalspalte. Dass du hinterher erzählen kannst, bla bla. Aber im Endeffekt ist es, also wir haben das auch relativ schnell festgestellt, das ist wirklich tatsächlich eine Touri-Masche.
Ja.
Also da reicht es wirklich, wenn du da hingehst, diesen Krater siehst, diesen Spalt siehst, die man sehr oft in Island sieht. Und das war nicht der größte Spalt, den wir da gesehen haben, sondern da gab es noch wesentlich größere. Das ist halt wirklich so einfach da gewesen und fertig.
Ja. Ja,
so, ich stand da jetzt dort oder hier, jetzt bin ich in Europa und jetzt bin ich da drüben. Das ist alles cool. Aber es ist wirklich halt eher so, dass man es mal gesehen hat. Aber da hat Island wesentlich mehr zu bieten als die tauchenden Leute da in dem Krater da drin.
Im Trockenanzug.
In der Spalte. Genau.
Aber du hast vorhin was angesprochen, und zwar, dass ein Dorf evakuiert wurde. Und wir wissen ja auch alle, seit dem Vulkanausbruch vor einigen Jahren, wo der ganze Flugverkehr lahmgelegt wurde, und ich werde jetzt den Namen nicht probieren zu nennen von diesem Vulkan. Jörg Köttel, auf jeden Fall war da irgendwas mit Köttel drin. Das kann ich auch ich habe gelesen, dass es eine App gibt, die dich vor solchen Sachen warnen soll, vor auch Extremwetter. Habt ihr die App auch benutzt?
Also ja, aber eigentlich das Spannende ist, du brauchst sie eigentlich nicht wirklich, weil sobald dein Handy auf Island ist, ist das quasi verbunden mit dem Notfallsystem dort. Okay. Das heißt, auch das Handy, was die App nicht hat, schlägt Alarm. So ein bisschen so wie in Deutschland, wenn die diese Alarmübung machen. Ja. Aber das ist so laut, dass ich fast in den Graben gefahren wäre. Das Handy leuchtet, blinkt in sämtlichen Farben. Das hat man vorher noch nie gesehen. Und dann bekommst du halt die Information, die kommt, glaube ich, per SMS. Ja. Genau. Die kommt per SMS, dass halt gewisse Gebiete ab jetzt gesperrt sind. Ja? Und das heißt,
weiträumig zu umfahren,
Gebiete sind gesperrt. Aufgrund dessen, dass halt wirklich irgendwo die Erde aufgegangen ist. Und wenn die das erste Mal aufgeht, ist der Schwefelgehalt halt so stark, dass es halt wirklich, das ist halt einfach giftig. Ne? Es gibt so lustige Videos, wie die da wirklich mit Gasmasken rumrennen. Das ist uns empfohlen worden, dass man eine Gasmaske im Auto hat, aber dann wirklich nur dann, wenn man wirklich lange auf Island ist, halt wirklich viel in so Gebieten unterwegs ist, dann sollte man das definitiv haben. Weil auch das ist so, das passiert von jetzt auf gleich. Ne? Also die, die Erde geht auf, da kommt Lava raus und du stehst halt einfach 3 Meter daneben. Das passiert halt einfach. Und diese Vorwarn-App ist halt so, dass die dir halt auch sagen, dass in dem Moment halt aus diesen Flüssen halt nicht getrunken werden darf und so weiter
okay,
und so fort.
Okay.
Also da kriegst du massig Infos. Und wie gesagt, wir hatten den lieben Alex dabei, der ja irgendwas mit Steinen und
nicht,
Land macht.
Nicht der mit dem Stein.
Ich hoffe doch, er haut mich jetzt nicht.
Ja, ich hoffe es auch. Ich bin auch schon völlig verwirrt jetzt.
Der hat uns das wirklich auch wirklich sehr, sehr gut erklärt und uns da auch so ein bisschen, ich sag mal so, die erste Angst genommen. Also wir hatten den Fall, dass wir hatten so schlechtes Wetter. Also man muss sich vorstellen, Island hat einfach keine Bäume. Ne? Das ist so ein bisschen wie ganz oben Norwegen, wo einfach keine Bäume mehr sind. Das flaches Land mit ein paar Bergen und Steinen mitten im Meer, dass da Winde wehen, die wirklich krass sind. Das kann man sich vorstellen. Und wir hatten einen Fall, da mussten wir wirklich von der Straße runter. Und dann fährt man in ein Tal rein. Wir haben dort auch einen Stellplatz gefunden. Und dann heißt es da halt wirklich 2-3 Tage halt einfach verbringen, bis es vorbei ist. Hm. Na, und so ist Island. Und das war einfach jeden Tag so.
Da muss man darauf reagieren, was genau. Halt gerade Sache ist.
Ja.
Okay. Wie muss man sich die Campingplatzsituation da vorstellen? Ich meine, ihr seid ja nun lieber abseits der Piste unterwegs. Mhm. Vielleicht eine Frage vorab. Offroad fahren
Nein.
mit einem so schönen Auto?
Ja. ich dachte gerade, du sagst Wildcampen, ja, nein. Das ist nämlich die erste Frage, die uns tatsächlich immer viel gestellt wird.
Ja.
Wildcampen absolut verboten.
Ja.
Also wirklich. Also wirklich strikt verboten, wenn die dich da erwischen, wird's richtig, richtig teuer. Was ich sehr, sehr schön finde, ich habe den Zettel übrigens letztes Mal wiedergefunden, wenn du von der Fähre runterkommst, steht der Zoll dort, da stehen Polizeibeamte dort, die dich sehr nett begrüßen und die dir halt dann tatsächlich ein Zweiseiter in die Hand geben, wie man sich auf Island zu benehmen hat. Das halt wirklich vom Fahrzeug aus. Ne? Die sagen dir, nicht abseits der Straße fahren, auf die Schilder achten. Wenn da Allrad steht, muss das Fahrzeug Allrad haben. Ansonsten darfst du da nicht rein und so weiter und so fort.
Oh, und steht einfach auf der Vorderseite erstmal ganz groß, bitte nimm Rücksicht auf die Natur.
Genau.
Ja. So. Das ist ja einfach so die Botschaft. So die
genau.
Einfach so die so eine freundliche Botschaft und da war einfach so auf den Punkt gebracht. So, ne?
Genau. Richtig und dann gut. Halt wirklich so To-Dos, wie hast du dich dort zu bewegen? Und da ist natürlich ganz wichtig, nicht wildcampen. Die Campingplatzsituation ist ultra spannend. Wir hatten noch nie so schöne Campingplätze in der Zeit, wie wir jetzt schon unterwegs sind, weil die halt einfach, man muss sich vorstellen, so diese Touri mit Vans dahin fahren, Wohnmobilen und Autos da rumzugurken, das gibt's noch nicht ganz so lang.
Ja.
Na? Das bedeutet, fast Privatleute haben irgendwo ein Grundstück und da stellen die da ein Schild hin und dann darfst du dann dahin fahren und kannst dann mit einer Kreditkarte zahlen oder auf einer Webseite.
Oder vor Ort.
Oder da direkt
kommt jemand
vor Ort.
Rum oder so. Also es ist nicht zu vergleichen mit Campingplätzen, die man in Deutschland kennt.
Ja.
So.
Ja.
Vielleicht so ein bisschen, wenn jemand schon mal in den USA war, ne, so, da gibt es, glaube ich, was Vergleichbares. Mhm. Es ist einfach wunderschön und es ist gleichzeitig trotzdem ein Campingplatz. Man darf
also
legal
wild,
da stehen.
Ne? Genau. Legale Wildcampingplätze eigentlich.
Genau. Also, und davon auch eigentlich genug, ne?
Das Tolle ist, fast jeder Camping- oder Stellplatz, mag er noch so klein sein, hat eine warme Dusche.
Ja.
Egal, ob mitten in der Pampa, was einfach daran
Wasser
liegt, dass
da
überall Wasser ist.
Und
überall ist es warm. Und das nutzen die tatsächlich auch. Und das ist schon sehr angenehm. Ne? Aber an Strom brauchst du halt im Hochland nicht zu denken. Ne? Da legt keiner ein Stromkabel hin.
Ja, ja, ja.
Was ich problematisch finde, viele, auch der Einheimische, kennen sich ja nicht mit Camping aus. Ja. Na, die wissen ja nicht, wie ein Camper funktioniert. Und das heißt, dort gibt's auch keine Abwasserstation. Ne? Du kriegst zwar Frischwasser, aber keine Abwasserstation. Ne? Was machen die Leute, die es halt nicht besser wissen? Die kippen das Zeug halt raus. Mhm. Und das war's dann auch schon. Ne? Und das ist so ein bisschen so gerade so das Problem auf Island, was aber tatsächlich auch so ein selbstgemachtes Problem ist, finde ich. Ne? Dass man sich halt nicht damit beschäftigt, okay, was braucht so ein Camper jetzt oder was braucht jemand, der mit einem Zelt zu mir kommt? Sondern die stellen das hin, sacken die Kohle ein und sagen Juhu. Und man merkt auch anhand den Preisen, dass die keine Vorstellung haben, was in Europa ein Campingplatz kostet.
Hm.
Wir hatten den schönsten Campingplatz mit den tollsten Ausblicken für, weiß ich nicht, umgerechnet 15, 20 Euro die Nacht. Und das ist, das war schon ziemlich wild, aber daran merkt man halt auch, dass das alles noch sehr in den Kinderschuhen steckt. Mhm. Sie machen es sehr, sehr gut auf jeden Fall, aber da gibt es noch wirklich viel, viel Luft nach oben. Und vor allen Dingen für uns als Camper und Reisenden, die halt wirklich neben Leuten gestanden haben, die sich einen Camper in Reykjavik ausleihen und überhaupt nicht wissen, wie so ein Ding funktioniert. Es ist ganz schlimm, ganz, ganz schlimm. Also ich für mich selber war das ganz schlimm. Ich wäre am liebsten zu jedem gegangen und hätte den Camper erklärt, was Abwasser bedeutet für so eine Natur. Und aber das ist halt so eins von diesen kleinen touristischen Problemchen.
Habt ihr euch denn irgendwie an der Ringstraße an einen Gully gestellt zum Ablaufen oder wie habt ihr es gelöst?
Nein, also wir haben tatsächlich Orte aufgesucht, die wirklich komplette Ablassstationen hatten.
Okay.
Na, und das ist dann tatsächlich so, dass du das auf der Ringstraße machst. Wir hatten auch überhaupt kein Problem damit, wenn du halt duschen gehst. Man muss halt wissen, das ist im Hochland, ist das Lavagestein. Ne? Das ist ja wie
so porös, wie so ein Schwamm, ne?
Wie Aktivkohle ist es eigentlich, ne? Und wenn du halt wirklich drauf achtest, dass du Bioprodukte verwendest oder am besten gar keine, ne? Einfach nur Wasser, deinen Teller ein bisschen abspülst, dann kann das Zeug auch absolut problemlos raus.
Ja.
Genauso wie wir haben eine Trockentrenntoilette, ne? Eine Komposttoilette. Das heißt, wir produzieren Erde, also wir haben keine Beutel und sowas. Und so haben wir uns in der Richtung, oder wir sind sowieso dauerhaft darauf vorbereitet, dass wir halt einfach so wenig, ich sag mal, chemischen Müll machen, wie es geht. Das ist aber etwas, was wir schon immer machen. Das hat nichts mit Island zu tun. Ich glaube, das war uns immer schon sehr, sehr wichtig, dass wir genau das tun können.
Ja. Und Frischwasserbezug an Tankstellen oder wie ist das geregelt?
Ja, also überall eigentlich.
Das war gar kein Problem. Ja. Nee, das gibt's überall, auch auf den Campingplätzen und sowas.
Genau, auf Stellplätzen, an Tankstellen und so weiter und so fort. Also so ein bisschen wie in Schweden.
Ja.
Ne, wenn alle Wasserhähne zu sind, dann findest du definitiv an der Tankstelle ein. Und die gibt's ja hier wie Sand am Meer. Und das ist in Island genau dasselbe.
Ja, okay. Und wenn ihr jetzt sagen müsstet, da hat es uns am besten gefallen oder das hat uns am meisten umgehauen. Kommen wir mal zu den Wows. Was waren die?
Das war die Frage, von der ich Angst hatte, weil man kann das einfach nicht beantworten. Ne?
Nee.
Deswegen, ich habe mir extra eben noch mal eine Stunde vorher, vor der Aufnahme hier, noch mal hingesetzt und noch mal angefangen, die Fotos durchzugucken.
Ja.
Leider bin ich nicht sehr weit gekommen, weil es einfach viel zu viele sind. Aber um noch mal so zu überlegen, was war denn einfach das Schönste? Aber es ist wirklich, wirklich schwer, weil es so vielfältig ist.
Ja. Es ist einfach es ist so krass. Also wir haben die erste Woche, ich glaube, wir haben irgendwann nach der ersten Woche so 2 Tage mal wirklich Stellplatz gehabt, also wo wir auch standen. Und da mussten wir das tatsächlich erstmal verarbeiten. Wir mussten dem Auge und dem Gehirn sagen, ey, pass auf, das ist ja völlig normal, dass wir jeden Tag sowas sehen. Komm jetzt langsam mal drauf klar, so ein bisschen. Und dann gewöhnst du dich tatsächlich auch an, dass du alle 2 Meter riesige Wasserfälle siehst, dass du in jedem zweiten Wasserfall durchlaufen kannst, dahinter gehen kannst. Regenbogen, ich erzähle das immer so ganz lustig in den Vorträgen. Ich habe in meinem Leben nie so viele Regenbögen gesehen. Einfach jeden Tag 20, 30 Regenbögen. Groß, klein, rund. Wir hatten einen.
Es hing uns schon zum Hals raus.
Es hing uns tatsächlich zum Hals raus. So, ich kann keine Regenbögen mehr sehen. Und wir mussten letztes Mal lachen. Wir sind durch Deutschland gefahren mit so einem großen braunen Schild. Ne, hier, kulturelles Riesenereignis. Schau mal, im Wasserfall. Da haben wir gelacht. Ne, da
fahren
wir nicht hin.
Kann gar nicht so spektakulär sein.
Das kann gar nicht. Und das ist, also, ja.
Gletscher, wir standen direkt am Gletscher.
Wir standen auf dem Gletscher, am Gletscher. Das ist einfach, das
Wahnsinn.
Ist überall in dem Land.
Was ich ziemlich geil fand, also einfach so als Erfahrung auch, haben eine Wanderung gemacht und das war, das alleine war schon richtig spektakulär, weil das einfach so, es sieht aus, als würdest du durch so riesige Sandhügel eigentlich laufen, aber in allen Farben, gelb, aber in allen Farben und das war richtig krass und einfach wunderschön. Es sieht völlig surreal aus, die Landschaft. Also das ist ja jetzt ja nur ein Beispiel, es gibt ja noch ganz viele andere. Und abends dann wieder zurück am Campingplatz haben wir dann, also so ein bisschen, du warst schon ein bisschen frisch, ne, dann ein bisschen durchgefroren und dann haben wir gesagt, komm, jetzt setzen wir uns da in die heiße Quelle.
Herrlich.
Einfach direkt daneben, ne, und dann in die heiße Quelle und du sitzt da einfach in diesem 40 Grad warmen Wasser und
die Sonne geht unter,
guckst
die
dir halt dann
Berge
noch in diese Richtung und sitzt im Sonnenuntergang und denkst, wow, das ist einfach krass.
Also du kommst einfach nicht drauf klar. Und deswegen können wir das halt auch so sehr, sehr schlecht wirklich so wiedergeben und erklären. Ja. Man muss das erleben. Das ist auch etwas, was dich ganz, ganz schnell so ein bisschen zurückholt und tatsächlich auch alleine lässt mit der Situation, ne? Dass du selber mal ein bisschen runterkommst und mal vergisst, dass wir Menschen Technik, viel Technikkram ist und so, sondern halt einfach dich halt wirklich wieder zurückholst. Und wir haben stundenlang in diesem Wasser gehockt und haben mit der Hand auf dem Boden gefühlt, wo kommt das denn raus? Und wenn du das dann so entdeckt hast, dann kommt dann so 100 Grad heißes Wasser einfach so aus dem Nichts heraus. Und das haut dich, also du kannst dich daran nicht gewöhnen. Das funktioniert einfach nicht. Und ich kann viele Leute verstehen, die da wirklich jedes Jahr hinfahren oder die sich halt wirklich immer lange und viel dafür Zeit nehmen. Das ist einfach ein sehr, sehr kleines Land. Aber das heißt noch lange nicht, dass es nicht schön ist. Also es muss auf die Bucketlist, ganz einfach. Es muss da drauf.
Klingt ganz so, ja.
Das muss man erleben. Ja. Und ich bin so ein bisschen abgehakt. Also wir sind da so weggefahren von Island. Und dann habe ich so am Anfang so gedacht, ja, das reicht auch. Ne? So, jetzt kann ich in die Kiste hüpfen. Alles cool. Das,
alles gesehen.
War es dann schon.
Alles
gesehen. Und ja. Die Natur, nimm mich bitte genauso, wie ich bin, nackt, wie du mich schufst. Und genau da will ich hin. Und man kann es nicht beschreiben. Es funktioniert
schön.
Einfach nicht. Es
geht nicht. Auf jeden Fall, viele Bilder entstehen durch eure Erzählung. Ganz, ganz toll. Und was so im Nebensatz fiel, ich glaube, gute Kleidung ist angemessen.
Ja.
Also im Grunde genommen auf diese vier Jahreszeiten einzustellen, sollte man sich.
Genau. Ja. Also ein riesen Tipp, was ich mitgenommen habe, und das war tatsächlich so, ich mochte es nicht glauben, sind aber Wanderschuhe, aber halt die robusten. Ne? Es gibt ja so die Wanderschuhe, die so diesen Kunststoff oder Lederrand sehr, sehr hoch haben von der Sohle aus, der über die Sohle hinausgeht, dass das noch so ein bisschen, noch die Seiten so ein bisschen schützt und die Front ein bisschen schützt, weil es besteht ja nur aus Lavagestein, und Lavagestein ist ultra hart und ultra spitz. Ne? Also es ist so wirklich, du kannst dir damit Reifen ausschlitzen, und da sind wirklich, das Schuhwerk war elementar wichtig, weil du bist aus dem Auto gestiegen, da hat sich einmal mal langgelegt, weil du entweder mitten im tiefen Sand stecktest, im Lavasand oder auf riesigen Felsen standest. Festes Schuhwerk war das A und O, und natürlich dicke Klamotten, weil das Wetter schwingt von jetzt auf gleich um. Wir hatten von
Zwiebellook ist
super, ne?
Ja.
Wir hatten 12 Grad und innerhalb von 2 Minuten wurde es dunkel, dann schneit es, dann hast du -5. 20 Minuten später waren es wieder 12 Grad. Also es ist abgedreht. Es ist einfach abgedreht.
Ehrlich.
Und daraufhin sollte man sich vorbereiten.
Wenn man es denn kann, zumindest klamottentechnisch. Aber das klingt spannend, auf jeden Fall. Das klingt sehr, sehr gut. Bevor wir uns jetzt gleich auf die Rückreise machen und ihr uns nochmal von der Fährfahrt erzählt, die ja schon so spannend anmoderiert wurde, würde ich gerne zum Abschluss nochmal fragen, mit einem kleinen Quiz, richtig oder falsch. Ich stelle euch 3 Fragen und ihr sagt dann nach der Frage, ob richtig oder falsch, ob ihr richtige Island-Experten geworden seid. In 3,5 Wochen vielleicht nicht, aber das klingt auf jeden Fall schon
absolut nicht.
Sehr, sehr gut.
Das wissen wir jetzt schon. Ja.
Fangen wir mal an. Frage Nummer 1, richtig oder falsch? Isländer glauben an Elfen. In Island gibt es eine tief verwurzelte Kultur und Tradition, die an die Existenz von Hudluk-Volk, verborgenes Volk oder Elfen glaubt. Obwohl nicht alle Isländer an Elfen glauben, nehmen viele diese Geschichten und Überlieferungen ernst. Bei Bauprojekten werden manchmal Elfenbeauftragte konsultiert, um sicherzustellen, dass keine Elfenheime zerstört werden. Richtig oder falsch?
Es klingt irgendwie nach Island. Es klingt aber überhaupt so nach Norden, ne? So viel mit Trollen und sowas. Ich würde sagen,
ich fühle auch sehr mit den Bauprojekten dabei. Weiß ich jetzt nicht, ob das übertrieben ist, aber eigentlich würde ich auch tendenziell ja sagen.
Ist richtig. Punkt 1. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Ihr habt Reykjavik erwähnt. In Reykjavik, das isländische Phallologische Museum. Ihr merkt schon, worauf es hinausläuft. In Reykjavik beherbergt die weltweit größte Sammlung von Penissen und penilen Teilen verschiedener Säugetiere, einschließlich des Menschen. Richtig oder falsch?
Richtig.
Richtig.
Wart ihr da?
Wir haben es nicht gesehen, nein.
Nein, leider nicht. Aber ich habe mir sagen lassen, da hängt wohl ein Walpenis und der soll wohl gigantisch groß sein.
Wir haben nicht nur das Museum ausgelassen, sondern tatsächlich auch komplett Reykjavik.
Ja.
Wir sind bewusst umfahren.
Wir sind bewusst drumherum gefahren.
Ja, weil auch unter anderem Zeitgründe, ne, aber auch so, eigentlich, wir hatten eigentlich gar keine Lust auf Stadt. So, nee. Ne? Aber also es wäre sicherlich sehenswert gewesen, glaube ich schon.
Aber ich glaube, wir wären nicht ins Penismuseum gegangen. Ich wäre weinend wieder rausgegangen.
Warum oder, auch immer. Oder, du hättest die Replik deines Phallus ja, mit dem Wahl.
Genau, ich hätte gesagt, hier nehme ich.
Deswegen sind wir nicht der L2.
Ja, natürlich. Deswegen der große Bogen.
Okay. Und dein Autogramm. So, dritte Frage. Ich sage schon richtig gut. 2 Punkte habt ihr. Isländische Kinder lernen in der Schule, dass es 13 Weihnachtsmänner gibt. Jule Latz heißen die da. Die 13 Tage vor Weihnachten Streiche spielen und Geschenke verteilen.
Ich würde jetzt sagen, jetzt ist mal falsch dran, oder?
Nee, aber das hört sich schon wieder so richtig an.
Hört sich schon.
Also ich bin mir nicht sicher. Also ich habe mich so, die Russen haben ja, glaube ich, auch so ein ganz, ganz spannende Weihnachts... Ich bin für ja. Ich bin schon wieder für ja. Maren, was sagst du jetzt?
Ja, wir müssen uns ja einigen, ne?
Ja, du sagst nein.
Ja gut, dann sagen wir ja.
Echt?
Dann sagen wir ja.
Ihr seid super. Ich Ärger, ihr seid bestimmt. Echte Island-Experten. Auch das bitte. War richtig.
Sehr gut.
Sehr schön. Sehr gut.
Sehr gut.
So, nachdem ihr jetzt das Island-Diplom bestanden habt, begebt ihr euch jetzt zurück auf die Fähre in dem viel zu kleinen Ort. Und was ist dann passiert? Jetzt kommt der Cliffhanger.
Genau, also jetzt kommt der Cliffhanger. Das Auto und wir haben es überlebt bis auf ein paar Schrauben. Wir haben einen Stoßdämpfer verloren auf der Hinterachse. Ich glaube, bei Alex ist eine Bremse kaputt gegangen, was völlig normal ist auf Island, wenn man da wirklich so intensiv fährt. Werkstätten und sowas überhaupt gar kein Thema. Es war alles cool, wahnsinnige Reise gehabt und so sind wir eigentlich ultra entspannt. Es hat auch die Sonne geschienen. Ich weiß noch, dass wir den Hafen verlassen haben mit Sonnenuntergang. Island hat sich nochmal nett verabschiedet. Und das ganz, ganz Tolle war, dass wir in der ersten Nacht auf der Fähre mitten im Meer Polarlichter gesehen haben.
Oh wow.
Und zwar wirklich auch um das Schiff herum tanzend. Wir hatten spannenderweise eine kleine Nebengeschichte. Wir haben in den 3,5 Wochen nicht einmal Polarlichter gesehen in Island, was ich ultra weird fand, weil ich dachte, das ist dort gang und gäbe, aber bei uns war es nicht der Fall. In der letzten Nacht.
In der letzten Nacht auf Island hatten wir sie. Aber dann auf der Fähre haben wir sie tatsächlich dann nochmal.
Genau, die haben uns dann so ein bisschen begleitet und am nächsten Tag, das waren quasi 1,5 Tage, dann gingen auch schon die Wellen los. Und man muss sich vorstellen, es fängt so leicht an, das Schiff fängt so ein bisschen an zu schaukeln, es wird ein bisschen unangenehmer und da dieser Riesentipp, diese Tabletten sind absolut grandios. Wie heißen die? Womex?
Ja,
genau.
Womex, also Womex,
ganz normale Reisetabletten. Genau. Werft euch die immer ein.
Genau, schon, wie sagt man, prophylaktisch genommen, also auf der Hinfahrt.
Genau.
Weil wenn es dann soweit ist, dann ist es eh schon zu spät, also man besser schon vorher nehmen.
Ja. Und haben wir schon gemerkt, okay, es fängt an zu taumeln, dann sagte Tabea und Alex, lass uns schnell was essen gehen, ne, weil sieht nicht ganz so gut aus. Und dann sind wir quasi schon taumelnd Pizza essen ins Restaurant gegangen und das war alles schon ganz cool und das ist dann auch immer, sieht belustigend aus, wenn die Leute dann versuchen, so in diesem Wellengang so quer übers Schiff zu laufen. Und dann wurde es aber tatsächlich heftig und dann gab es eine Durchsage, dass das 10 Meter Wellen wären, also zwischen 8 und 10 Meter Wellen.
Wow.
Und wir sind quasi vorgewarnt worden. Und dann ging es halt tatsächlich richtig los. Und da kann man sich gut vorstellen, also es scheppert einfach alles auf diesem Schiff. Ne? Also du hast die Küche gehört, du hast das bei uns im Bad, ist glaube ich immer die Tür auf und zu zugegangen, die Shampoo-Flaschen sind dagegen drum geflogen. Es musste sich erstmal alles einsortieren. Und dann merkst du aber halt dann auch tatsächlich, okay, ab einer gewissen Zeit macht das tatsächlich was mit dir. Ne? Du musst jetzt reagieren. Das heißt, wir haben Tabletten genommen, viel getrunken. Und da gab es einen riesen Tipp, auch vom Alex. Der Fernseher hängt auf der Fährfahrt direkt über dem Bett. Ne? Also quasi, du hast die Füße direkt am Fernseher. Was ziemlich cool ist, weil du liegst die ganze Zeit im Bett und starrst auf diesen Fernseher. Das heißt, du fixierst einen Punkt.
Mhm. Also überhaupt erstmal liegend. Ne? Liegend ist auf jeden Fall schon mal besser, liegend, als irgendwie zu stehen oder zu irgendwas.
Ja. Und dann halt wirklich einen Punkt zu fixieren. Genau. Halt nicht die ganze Zeit durch den Raum zu schaukeln.
Nicht rausgucken oder so.
Sondern wirklich einen Punkt zu fixieren. Und dann fängt an, so das Gehirn so ein bisschen damit so ein bisschen klar zu kommen. Und durch das Liegen werden auch diese Wellenbewegungen nicht so krass. Ne?
Ja.
Und das war ordentlich. Ja. Und das war so krass, dass ich wusste selber nicht, ob wir seefest sind. Wir sind's. Das wissen wir jetzt danach, zumindest bei so einem Wellengang, dass die Tabletten mega geholfen haben, dass es immer einen Grund hat, warum die Autos festmachen in der Fähre.
Ja.
Und das war schon gruselig. Du fährst in die Fähre und dann kommen die halt mit so riesigen Spanngurten und schnallen dein Auto fest. Ne? Und wenn man da auch die LKWs drin sieht. Und ich hatte auch tatsächlich so ein bisschen Angst, wie das wo da unten drin schaukeln wird jetzt. Aber das war
steht
nicht...
Steht ja alles sehr eng beieinander natürlich.
Ja. Genau, aber das war nicht ohne. Ne? An rausgehen war überhaupt gar nicht zu denken. Und das hieß es für uns anderthalb Tage lang kein Essen, Tabletten und Fernsehen gucken. Fernsehen.
Fasten.
Und das war dann quasi, genau, Fasten. Und das war dann quasi der Abschluss der Reise. Also da so Riesentipp für Leute, die halt das vielleicht nicht kennen oder sich da unsicher sind. An Bord gibt es eine hervorragende Apotheke. Da gibt es auch Ärzte, da gibt es auch also wirklich alles an Ausstattung. Selbst wenn man die Tabletten nicht dabei hat, wird man dort ausgestattet damit.
Ja.
Also man ist da wirklich sehr, sehr safe. Die Kapitäne, die da schon seit Jahren fahren, die sind wirklich sehr, sehr gelassen, sehr erprobt, genauso wie die Mannschaft dort vor Ort. Also es ist sehr entspannt, obwohl es definitiv alles andere als entspannt ist auf dem Schiff.
Ja, ja. Ja, also ich glaube, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ich könnte mit euch jetzt noch 3 Stunden weiter plaudern, aber vielleicht kommt es ja dann so, dass wir Teil 2 irgendwann nochmal aufnehmen
gerne.
Und
sehr
uns
gerne.
Über sind Drohnen erlaubt und abseits der Straße fahren, alles Punkte, die wir jetzt hier nicht erarbeitet haben. Aber nein, es war wirklich toll, dass ihr dabei wart. Vielen, vielen Dank für eure Zeit. Ganz liebe
wir
Grüße hoch in den Norden nach Schweden.
Danke.
Und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald. Und euch auch bald frohe Weihnachten.
Danke, danke. Das wünschen wir euch auch, den Zuhörern natürlich auch. Und es war uns eine große Ehre, im Camperman-Podcast dabei sein zu dürfen.
Vielen Dank.
Wie schön. Danke.
Hat uns sehr gefreut.
Also, macht's gut und bis ganz bald. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Und das war unser Reisespecial. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat, dass ihr etwas mitnehmen könnt für eure Planung gegebenenfalls. Und wer weiß, vielleicht fahrt ihr ja nächstes Jahr an dieses schöne Reiseziel.
Aber wir haben noch ganz viele weitere tolle Ziele im Petto. In der nächsten Woche geht's weiter. Und damit ihr die Folge nicht verpasst, abonniert doch einfach den Camperman Podcast bei jeder Plattform, die ihr so nutzt. Oder guckt mal bei Instagram, The Camperman. Dort könnt ihr uns auch anschreiben, wenn ihr zum Beispiel auch selber spannende Reisen erlebt habt, über die ihr reden wollt. Oder ihr schreibt uns eine E-Mail, info@camperman.de. Auf jeden Fall wünsche ich euch oder wünschen wir euch eine tolle Fahrt, egal wohin es geht.
Bis nächste Woche.
Tschüss.
Das war Camperman. Seid auch nächstes Mal wieder dabei.